Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Willkommen zu einer Diskussion über das Thema die NATO, Wächterin der liberalen Weltordnung? Fragezeichen. Über Geschichte, aktuelle Bedeutung und ungewisse Zukunft des Militärbündnisses, das in diesen Tagen sein 70-jähriges Bestehen feiert, diskutieren. Sabine Thiez, sie ist französische Parlamentsabgeordnete von La République en Marche. Tobias Bunde, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Auswärtiges und Sicherheitspolitik. Und der Historiker und Experte für internationale Politik, Professor Michael Stürmer. Sabine Thiez ist Mitglied im Verteidigungsausschuss im französischen Parlament. Da ist sie seit 2 Jahren Abgeordnete der Bewegung von Präsident Macron. Frau Thiez, Frankreich war nicht immer in der Geschichte der Militärallianz sehr überzeugter NATO-Anhänger, hatte sich ja sogar zwischen 1966 und 2009 für mehrere Jahrzehnte aus den militärischen Strukturen verabschiedet. Sieht man denn bei diesem 70. Geburtstag in Frankreich Grund zum Feiern?
Ja, sagen wir mal so, Frankreich möchte ja im Moment auch gerade den Akzent auf eine europäische Verteidigungspolitik setzen, aber natürlich immer komplementär zur NATO. Das heißt, das Verhältnis natürlich von Frankreich zur NATO ist vielleicht nicht so das Verhältnis, wie es Deutschland zur NATO hat.
Herr Stürmer, die US-Denkfabrik Brookings Institution hat mal nachgerechnet, 63 nennenswerte Militärallianzen hat es in den letzten 500 Jahren weltweit gegeben. Durchschnittliche Lebenszeit jeweils 15 Jahre und keines dieser Bündnisse hat länger als 40 Jahre existiert. Wann hält ein Bündnis zusammen? Was hält ein Bündnis zusammen?
Und zuallererst mal gemeinsame Interessen. Sehr hilfreich ist auch eine gemeinsam empfundene Bedrohung, wie die Soviet Expansionist Tendencies, also die sowjetische Ausdehnungsbedürfnis nach 1945, gemeinsame Grundvorstellungen über Politik und Staat und Individuum, was bei der NATO gegeben ist, was aber auch gegeben war beispielsweise bei der Heiligen Allianz nach dem Wiener Kongress, das ein sehr formidables Bündnis war, und 1830 und 1848 kräftig eingegriffen hat in die europäischen Revolutionen. Also man muss vorsichtig sein mit dem, was das Brookings Institut da angibt. Das sind sehr verschiedene Koalitionen von Ad-Hocery bis hin zu langdauernden parallelen Geistes- und Politikströmungen.
Tobias Bunde leitet die Abteilung Politik und Analyse der Münchner Sicherheitskonferenz und forscht bei der Denkfabrik Hertie School of Governance speziell zum Thema Sicherheitspolitik in liberalen Demokratien. Nun war und ist, wahrscheinlich werden wir gleich noch drüber reden, die NATO immer mehr als ein rein militärisches Zweckbündnis. Es ist erklärtermaßen als Bündnis liberaler Demokratien gegründet worden, das auf gemeinsamen Werten beruht. Aber ist es vielleicht möglicherweise auch genau das, was es anderen Bündnissen vorausgehabt hat, die eben keine 70 Jahre Bestand hatten?
Ganz genau so kann man das sagen. Herr Stürmer hat ja eben schon ausgeführt, dass die Allianzen, die Brookings Institution untersucht hat, ganz unterschiedliche Allianzen sind. Die NATO ist in der Tat eine ganz besondere Allianz, weil sie eben auch ein Wertebündnis ist. Die NATO ist eigentlich in jedem Jahrzehnt ihrer Geschichte in der Krise gewesen. Henry Kissinger ist on the record sozusagen, der hat in jedem Jahrzehnt vorausgesagt, dass die NATO ihrem Ende entgegengeht. Immer hat sie es aber doch irgendwie geschafft, weiter zu existieren. Das liegt unter anderem daran, dass es eben dieses gemeinsame Wertebündnis gibt, aber auch daran, dass die Institution sehr flexibel war und sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen konnte. Gleichzeitig ist es immer wichtig gewesen, dass diese gemeinsame Wertebasis dafür genutzt worden ist, eigentlich alle Transformationsschritte der NATO nach dem Ende des Kalten Krieges zu erklären. Also man hat die NATO fortgesetzt, weil sie eben ein Wertebündnis war, auch wenn die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren. Man hat die NATO erweitert um die neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa. Man hat interveniert auf dem Balkan, weil dort liberale Werte gefährdet waren. Das war auch immer eine Möglichkeit, die NATO weiterzuentwickeln.
Dazu gleich noch mehr. Die NATO hat sich in der Tat mehrmals sozusagen neu erfunden. Der amtierende NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sie als das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte bezeichnet. Also nicht nur das langlebigste, sondern das erfolgreichste. Das kann man so sehen, aber man kann natürlich auch fragen, ob nicht Militärbündnisse, Herr Stürmer, per se just die Konflikte auch mit anheizen, deren Befriedung dann ihre Existenz rechtfertigt.
Das ist also zweimal um die Ecke rumgefahren.
Genau. Denken Sie zurück, bitte.
Naja, das bedingt einander. Wenn man in der Analyse, aber auch in der praktischen Erfahrung davon ausgeht, dass es Militär gibt, dass dieses Militär eingesetzt wird für Angriff oder Verteidigung, sozusagen der sittlich höhere Zustand ist natürlich die Verteidigung, dann muss man das hinnehmen, dass es das nun mal gibt. Wenn man ein radikaler Pazifist ist, dann nimmt man das nicht hin, sondern wendet sich von der realen Welt und von der Natur des Menschen, wie sie nun mal ist, und von der Natur der Politik, dann wendet man sich davon ab. Aber das ist im Leben der Völker sozusagen ganz selten. Es gibt natürlich solche Flucht in die Einsamkeit. Japan hat sich für mehrere Jahrhunderte von der Welt abgewandt, konnte das tun, weil es auf der anderen Seite der Erdkugel lag und sozusagen weltabgewandt war. Aber das hat dann in der Meiji-Epoche geendet und Japan ist ja dann Ende des 19. Jahrhunderts massiv eingestiegen in militärische Geschäfte, vorwiegend bis 1945 der Eroberung.
Aber Frau Thier, man könnte natürlich dem auch entgegenhalten, was Herr Professor Stürmer eben gesagt hat. Ja, die Natur des Menschen ist, wie sie ist. Und wenn man nicht pazifistisch orientiert ist, muss man diese Realitäten anerkennen. Auf der anderen Seite, ein Bündnis bedeutet immer ein Wir, aber damit auch ein Ihr. Also es liegt eigentlich schon eine Aufteilung der Welt in diese und jene vor und die Konfrontation wird von vornherein mitgedacht und damit vielleicht auch mit provoziert?
Natürlich, das ist ja schon fast eine philosophische Frage, aber im Grunde geht es ja auch wirklich um Verteidigung, auch um Interessenverteidigung. Und ich meine, das tun ja andere Blöcke in dem Sinne auch. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt einfach die NATO gibt, sondern die NATO ist ja auch eine Antwort auf etwas, was existiert. Und da finde ich es auch sehr interessant, immer mal wieder festzustellen, dass wir auch in der NATO doch wieder sehr viel Solidarität haben und dass es ja doch sehr viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind ja auch solche, die auch zur NATO gehören. Ich glaube, es sind 21 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gleichzeitig Mitglied in der NATO sind. Also ist das ein ganz entscheidender Aspekt, ein Aspekt auch des Solidaritätsgedanken und des Verteidigungsgedanken.
Wir haben es eben schon kurz angetippt. Es gab eigentlich 4 NATOs in ihrer 70-jährigen Geschichte. Da war die Anbindung und Einbindung des Westens, vor allen Dingen auch von Nachkriegsdeutschland am Anfang. Dann war die Phase des Kalten Kriegs. Dann gab es die Sinnsuche nach dem Ende des Kalten Kriegs. Dann war man vielleicht so eine Art Weltpolizei. Und dann ist man eigentlich mit Beginn der Krim-Krise 2014 offenbar so ein bisschen zurück zu den Anfängen, und zwar als Bündnis für kollektive Verteidigung. Heute gesprochen, hier und jetzt, ist es das, was die NATO ausmacht?
Ja, das ist von mir aus gesehen der Hauptzweck. Dann gibt es natürlich Nebenzwecke. Die NATO ermutigt gemeinsame Rüstung, gemeinsame wirtschaftliche. Da steht im NATO-Vertrag ja auch drin, gemeinsame wirtschaftliche Anstrengungen und Allianzen. Aber im Prinzip geht es darum, Gegenmacht durch Macht auszugleichen. Die Grundphilosophie ist eine Philosophie des Gleichgewichts.
Ja. Wenn es die Gegenmacht nicht gibt, dann wird dieses Bündnis, um das schwierige Wort zu benutzen, tatsächlich obsolet. Also der Konfliktfall mit Russland hat so eine Art neue Daseinsberechtigung, jedenfalls als Verteidigungsbündnis geschaffen. Nochmal vielleicht Herr Stürmer und dann auch Herr Bunde dazu, bitte.
Ja, das ist sehr bedauerlich. Das musste wahrscheinlich nicht so kommen, aber es ist so gekommen. Wir haben die Osterweiterung der NATO betrieben in den 90er Jahren, ganz stark von Amerika aus, bremsend eher von Deutschland aus und die anderen in der Mitte. Wir haben diese Osterweiterung betrieben ohne Rücksicht auf oder übertriebene Rücksicht auf Russland, das damals sehr schwach war, das damals auch Anzeichen von demokratischen Sitten und Gebräuchen zeigte, aber dann ja mit Putin in eine ganz andere Richtung ging. Dass der Westen dabei mitgewirkt hat, dass er sozusagen die Bedrohung mit ins Leben gerufen hat oder geholfen hat, diese Bedrohung mit ins Leben zu rufen, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist umstritten, aber es ist nun, wie es ist. Russland ist in einem Zustand, wo Putin durchaus mit Gedanken spielt, die sehr aggressiv sind.
Aber man könnte natürlich auch sagen, dass tatsächlich die NATO ihren Anteil an dieser Entwicklung hatte. Es hieß jüngst aus dem Kreml-Umfeld, Zitat, Russlands langer Weg nach Westen ist endgültig vorbei. Also die einen sind den Weg Richtung Demokratisierungstendenzen nicht weitergegangen, aber die anderen haben es möglicherweise auch nicht vermocht, den Weg zu bahnen. Wie sehen Sie das, Herr Bunde?
Ja, ich glaube, dieses Argument hört man ja häufiger aus Russland. Es gibt natürlich auch in Deutschland einige, die dieser Auffassung nahestehen. Ich glaube, so ganz so einfach ist es nicht. Sicherlich hat der Westen seinen Beitrag dazu geleistet, dass man zwischendurch versäumt hat, auf einige Angebote von Wladimir Putin einzugehen, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September. Auf der anderen Seite glaube ich, dass doch der größte Anteil dafür in Moskau zu sehen ist, insbesondere die innenpolitische Entwicklung. Das ist etwas, was langfristig dann doch dazu geführt hat, dass es wenig Überschneidungspunkte mit dem Westen gab. Ich glaube, die Vorstellung, insbesondere was eine europäische Sicherheitsarchitektur angeht, sind einfach zwischen der NATO und Russland zu verschieden. Es geht um Einflusszonen, es geht um die Frage, inwiefern Länder in dem nahen Umfeld, also dem Near Abroad, dem nahen Ausland von Russland, das Recht haben, über ihre eigene Zugehörigkeit zu Bündnissen zu entscheiden. Das sind eigentlich Dinge, die man in der Charta von Paris 1990 gemeinsam festgelegt hat. Das ist aber etwas, was in der russischen Elite nicht unbedingt auf Zustimmung stößt. Und da ist doch noch immer ein leichtes imperiales Verständnis von der Einflusszone Russlands vorhanden.
Es war jedenfalls zu spüren, man konnte es wahrnehmen, 2014, als um die Krim herum, die Annexion der Krim, die Spannungen mit Russland zunahmen, beziehungsweise das, was man mal als Kooperation angelegt hatte zwischen NATO und Russland, eigentlich als Phase wegglitt und es wieder mehr in Konfrontation ging, dass tatsächlich die NATO so etwas wie ein Wiederbelebungselement empfunden hat. Also ist es tatsächlich so, dass ein Verteidigungsbündnis zu sein, auch wenn man ein Stück irgendwann mal etwas Weltpolizist gespielt hat, wenn man vielleicht auch von gemeinsamen Werten redet, wenn man sich neuen Bedrohungen, Terrorismus ist ein Stichwort, widmen will, letztendlich im Kern des Ganzen fühlt man sich als Verteidigungsbündnis am wohlsten, am besten aufgehoben?
Ich würde auf das strategische Konzept von 2010 nochmal verweisen. Dort hat die NATO drei Aufgaben für sich festgelegt. Das eine war kollektive Verteidigung, das zweite Krisenmanagement und das dritte war die Pflege von Partnerschaften. Die Mitgliedstaaten in der NATO hatten durchaus unterschiedliche Ideen dazu, welche von diesen dreien das wichtigste Element sein sollte. In Osteuropa insbesondere hat man die NATO vor allem als kollektive Verteidigungsallianz gesehen. Insbesondere in den USA, aber auch vielen anderen Staaten wie dem Vereinigten Königreich etc. hat man in dieser Zeit vor allem auf das Krisenmanagement Wert gelegt. Wir haben dann die Intervention in Libyen gehabt, an der sich ja auch nicht alle Staaten gleichzeitig beteiligt haben. Nach der Krim-Annexion, wie Sie gerade gesagt haben, hat sich das Ganze wieder sehr stark in Richtung kollektive Verteidigung verschoben. Jetzt ist die NATO wieder in erster Linie tatsächlich ein kollektives Verteidigungsbündnis. Die Frage ist aber auch, ob die zwei anderen Dinge in der nächsten Zeit wieder stärker in den Vordergrund rutschen könnten.
Also Krisenmanagement und kooperative Sicherheit. Wie sehen Sie das, Frau Thiel? Sie sitzen, wie wir auch an der Bundesrepublik, eher gen Westen im Bündnis. Das heißt, das, was vielleicht in den osteuropäischen und mitteleuropäischen NATO-Mitgliedsländern empfunden wird, nämlich diese unmittelbare Bedrohung durch ein relativ aggressiv auftretendes Russland, empfinden Sie und wir nicht unbedingt. Also ist dieses Element Krisenmanagement und kooperative Sicherheit, was Herr Bunde eben angesprochen hat, das für uns Wichtigere?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, weil sich ja die ganze Sicherheitslage ja verschoben hat. Ich meine, wir haben es ja heute mit auch noch zusätzlichen Sicherheitsproblemen zu tun, wenn man an den Terrorismus denkt, wenn man an die Sahelzone denkt, an den Vorderen Orient eben denkt. Und ich meine, da hat ja traditionell Frankreich auch den Blick nach Afrika. Und da ist ja auch wieder das Problem, dass die USA, die ja nun doch auch die NATO ganz stark in ihre strategischen Interessen einbeziehen und sie vielleicht auch in gewisser Weise dominieren, doch wiederum den Blick nicht so auf diese Situation haben. Und da ist wiederum auch Europa gefragt.
Und Europas Verteidigung hängt nun mal de facto von den USA ab, jedenfalls was die klassische militärische Bedrohung angeht. Das soll sich ändern, das sagen die Europäer. Das hat auch vor kurzem wieder EU-Kommissionspräsident Juncker gesagt. Er meinte, Europa müsste weltmachtfähig werden. Muss Europa weltmachtfähig werden?
Also das ist großer Kokolores. Um es ganz deutlich zu sagen, hier übernimmt sich Europa und außerdem geht es ja nicht um Kriegführung, sondern es geht darum, ein stabiles Gleichgewicht zu errichten und durchzuhalten und auch zu überbrücken durch Verhandlungen, aber auch durch sozusagen symmetrische Maßnahmen der Rüstungskontrolle. Ich muss noch mal sagen, wir müssen uns mit Russland viel ernsthafter beschäftigen. Hier wurde zitiert aus der Umgebung von Putin, das ist völlig authentisch. Also man ist dort gekränkt, böse, traurig, mit dem Westen will man nichts mehr zu tun haben. Das ist natürlich unsinnig. Seit 300 Jahren strebt Russland in vielerlei Hinsicht nach Westen, fühlt sich als eurasische Macht, das heißt kulturell ganz stark nach Westen orientiert, machtpolitisch nach Osten orientiert, Sibirien. Ich würde sagen, wenn irgendjemand ernsthaft in Russland heute glaubt, dass es ein Bruderbündnis ist mit China, was da kürzlich angedeutet wurde, dann ist das eine Illusion. Die Russen haben viel Grund, sich zu fürchten vor China. Sie haben die ungleichen Verträge den Chinesen, der Zarenstaat, den Chinesen auferlegt. Und diese ungleichen Verträge waren reine Annexions- und Gleichschaltungsverträge. Das hat keine Freundschaft geweckt, sondern ist natürlich ein ganz tiefes Trauma, das dieses asiatisch-eurasische Bündnis verbindet oder auch trennt. Also die Russen werden sich noch wundern, wenn ich jetzt dann in ein paar Jahren, was von China aus ihnen alles zugemutet wird. Und sie werden dann natürlich wieder daran denken, dass es in Europa und in Amerika einen denkbaren Partner gibt, der allerdings für die Russen so schwierig ist, wie die Russen für den Westen schwierig sind.
Ich werde Herr Stürmer gleich das Stichwort China noch ein bisschen vertiefen wollen, würde aber gerne noch eine Sekunde bleiben und auch noch Frau Thiay und Herrn Bunde dazu hören zu dieser Frage, Europa weltmachtfähig beziehungsweise zumindest mal ein Bündnis, Pfeiler in der NATO auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Es gibt einen deutsch-französischen Vorschlag, der im Raum steht, einen europäischen Flugzeugträger zu schaffen. Ist das eine Art und Weise, sich Augenhöhe zu verschaffen?
Das ist ein Pipe Dream, um es Englisch zu sagen. Also Pie in the Sky, wörtlich. Das ist so absurd.
Ich möchte da noch vielleicht gerade, Entschuldigung, mal berichtigen. Es ist kein deutsch-französischer Vorschlag, sondern der Flugzeugträger war ein Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, ja, als sie auf die Vorschläge von Emmanuel Macron reagiert hat.
Aber der französische Verteidigungsminister hat sich durchaus dieses Vorschlags angenommen.
Gut, wir haben ganz konkrete Projekte im Moment. Das ist eher das Kampfflugzeug der Zukunft. Das ist ein gemeinsames Projekt, wo dann auch ein gemeinsamer Motor entwickelt wird von Safran und MTU. Oder auch das Projekt eines gemeinsamen Panzers. Das sind jetzt wirklich ganz konkrete deutsch-französische Projekte. Mit dem Flugzeugträger, das ist doch noch sehr umstritten.
Zumal es ein Blütentraum ist, wie wir eben schon gehört haben. Die Frage wäre dann, ist es ein sinnvoller Blütentraum oder eben eher ein Albtraum?
Unter keinen Umständen. Ich glaube, das ist ein ganz wunderbares Beispiel für die deutsche Debatte, dieser Vorschlag, einen europäischen Flugzeugträger zu bauen. In der deutschen Debatte über Verteidigungspolitik geht es sehr häufig um Symbolik, während die Franzosen vor allem daran interessiert sind, konkret etwas zu ändern, konkreten Mehrwert zu schaffen für die Verteidigungsfähigkeit der Europäer, sehen die Deutschen generell die Möglichkeit zur Integration im Bereich der Verteidigungspolitik als eine Möglichkeit, ihre Bekenntnis zu Europa zu unterstreichen oder den europäischen Integrationsprozess symbolisch zu unterstreichen. Man merkt, der europäische Flugzeugträger, das ist etwas, was ganz weit weg ist. Das ist etwas vielleicht für in ein paar Jahrzehnten. Dabei haben wir sehr viele, sehr konkrete Probleme, um die man sich kümmern könnte. Also eine Scheindebatte oder Ersatzdebatte, würde ich sagen.
Frau Riedel, wenn ich darf, möchte ich auch noch was dazu zustimmend sagen. Es ist alles völlig richtig, was gesagt worden ist. Also Flugzeugträger sind für den Atlantik und den Pazifik gedacht. Sie sind nicht für flache Randmeere gedacht, wie die Ostsee oder das Mittelmeer. Da kann man sie laufen lassen, aber man soll sich klar machen darüber, Flugzeugträger operieren nie allein. Flugzeugträger operieren in Flugzeugträgergruppen. Das ist ungefähr das Schwierigste an Strategy, Battle Management, was man sich vorstellen kann. Darin haben wir null Erfahrung, wenn man nicht in die 30er und 20er Jahre zurückgeht. Das war aber auch keine sehr glückliche Erfahrung. Also das ist eine solche Fantasie, die ist für die Badewanne im Saargebiet vielleicht geeignet, aber doch nicht für das reale Leben. Dazu kommt, dass wir Deutschen, die deutsche Politik ja eine Art von Kult der pazifistischen Tugend hat, die sich darin ausdrückt, dass wir unseren engsten Verbündeten, mit denen wir ja auch kooperieren in Produktion und Forschung, dass wir denen dann sagen, nein, also hier, die Teile können wir euch nicht liefern und seien das auch nur ein paar Schrauben, für die aber für Schlüsselbedeutung haben. Wir können euch die Schrauben nicht liefern, wir können euch die Waffen nicht liefern, wir wollen überhaupt nicht euch was liefern oder aber erst in 2-3 Jahren. Wir können das an der gegenwärtigen Diskussion um die Saudi-Panzer ja genau verfolgen. Die Deutschen sind dadurch, dass sie diesen Rüstungsrigorismus pflegen, nicht bündnisfähig. Man muss das deutlich sagen. Das sind alles Fantasien und man sollte sie scharf kritisieren, damit auch klar wird, dass hier in einer fast unverantwortlichen Weise Fantasien in die Welt gesetzt werden. Die NATO ohne den amerikanischen Rahmen, ohne amerikanische Eskalationsfähigkeit. Und ein Flugzeugträger macht, weiß Gott, noch keine Weltmacht aus. Die NATO würde das nicht überleben. Man soll vorsichtig sein mit solchen Träumereien. Es sind gefährliche Träumereien.
Es ist auch die Frage, ob es zeitgemäße Träumereien, selbst wenn es Träumereien sind, tatsächlich sind. Denn was sind Flugzeugträger? Es sind Machtinstrumente. Es sind sicherlich keine mittelmeer geeigneten Schiffe oder gar Ostsee oder Nordsee, sondern da geht es ganz klar doch um die Idee oder die Sorge, dass es Großmachtkonfrontationen in der Zukunft geben könnte und dass es ein neues Wettrüsten, bei dem dann im Zweifel auch Flugzeugträger eine Rolle spielen könnten, geben kann und dass wir in Kürze keine nukleare Kontroll- und Begrenzungsmechanismen mehr haben werden, weil entsprechende Verträge auslaufen und die Gefahr damit wachsen könnte, dass man tatsächlich wieder Flugzeugträger braucht.
Davon kann man nur dringend abraten, neue Flugzeugträger. Also erstmal, ein Flugzeugträger ist absurd teuer. Zweitens, ein Flugzeugträger ist für Luft-Bodenraketen oder Boden-Bodenraketen natürlich ein fabelhaftes Ziel. Und drittens, einen Flugzeugträger sozusagen operativ zu führen, bedeutet eine militärische Organisationsfähigkeit, die sich nicht üben lässt mit dem, was die Bundeswehr oder auch die anderen Europäer normalerweise überhaupt zur Verfügung haben und in ihren Gedanken aufnehmen, auch in ihren strategischen Übungen aufnehmen. Also diese Debatte ist absurd.
Herr Bunde,
und man sollte die Zeit damit im Grunde nicht verschwenden.
Herr Bunde, jenseits dieser in Teilen wahrscheinlich wirklich absurden Debatte, würden Sie denn sagen, Sie teilen die Ansicht, dass in ferner Zukunft, wenn es um Großmachtkonfrontationen, nicht um innere Konflikte, die wir auch genug haben, reden wir gleich im zweiten Teil dieser Diskussion noch drüber, aber wenn es um Großmachtkonflikte gibt, dass dann China wird oder heute schon ist, die gefährlichste Sicherheitsherausforderung für die NATO?
Ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Ich war die letzten Tage in Washington, bin immer noch hier. Man hört immer wieder, dass das große Thema ganz klar China ist. Kurz zusammengefasst kann man sagen, Russland ist aus Sicht der USA die kurzfristige Problematik, aber die wirkliche strategische Herausforderung ist die Volksrepublik China. Deswegen war das, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, dass Heiko Maas das in seiner Rede bei einer kleinen Konferenz, die wir hier mit der Münchner Sicherheitskonferenz organisiert haben, auch direkt angesprochen hat. Also ich glaube, wir Europäer müssen uns viel, viel mehr auch mit der Frage beschäftigen, was macht die NATO für die USA langfristig attraktiv? Es geht nicht allein um die Sicherheit Europas. Das war das Thema für die NATO in den letzten Jahren. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, kann die NATO, dadurch, dass die Europäer mehr in Europa tun, den Amerikanern auch die Möglichkeit geben, sich stärker mit der anderen Herausforderung China zu befassen und insofern auch mit den USA gemeinsam die wichtigen Herausforderungen für das nächste Jahrhundert angehen?
Frau Thiel?
Ja, ich glaube, vielleicht, was man auch noch beachten sollte, dass innerhalb der Europäischen Union ein Tabu gefallen ist. Denn wir haben noch nie über die Finanzierung von Verteidigungsprojekten durch das europäische Budget gesprochen. Und das ist heute der Fall. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt nach vorne, auch wenn der Weg noch lang sein wird. Aber dass zum ersten Mal die Europäer begreifen, dass wir auch etwas für unsere eigene Sicherheit tun müssen und dass wir uns nicht nur auf die NATO oder auf die Amerikaner verlassen können. Und ich meine, in dieser Debatte hat jetzt auch schon mal die Europäische Kommission den Risikofaktor China mit aufgenommen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass da mittlerweile einige Denkbarrieren fallen.
Es gibt ja immer wieder Gedanken, die aufpoppen, dann sind sie mal wieder weg, dann kommen sie wieder zu der Frage, dass die NATO eigentlich als Bündnis zu klein ist. Dass es eigentlich ein Sicherheitsbündnis geben müsste unter Einbeziehung von mehr Staaten. Manche haben auch mal gesagt, Russland gehörte dazu. Es gibt auch Überlegungen, ob man China mit reinnimmt, immer vor dem Hintergrund, was wir eingangs kurz diskutiert haben, ob das Wir-Gefühl eines Bündnisses auch immer eine Konfrontation mit sich bringt gegenüber den anderen. Ist die NATO zu klein?
Ich glaube, die Debatte werden wir bald wieder bekommen. Ich habe hier in den letzten Tagen wieder Vorschläge gehört, die in die Richtung einer globalen NATO denken. Das war in dem Präsidentschaftswahlkampf zwischen McCain und Obama 2008 schon ein großes Thema, als McCain eine Liga der Demokratien vorgeschlagen hat. Jetzt in der anstehenden Konfrontation mit China, so wie das hier in den USA gesehen wird, überlegt man auch, ob man die Partnerschaften mit den liberalen Demokratien außerhalb der NATO stärken kann. Also das heißt, eine Zusammenarbeit der NATO mit Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan etc.
Was ist ja alles genau schon gibt. Aber eben nicht institutionalisiert. Es ist sogar institutionalisiert, aber
genau,
eben
aber, sie enger aber das machen. Haben die Europäer eigentlich immer verhindert. Also, dass es besonders stark institutionalisiert worden wäre. Die Frage ist, ob das was wäre, was man in der Zukunft ausprobieren könnte. In der Tat ist es aber so, das könnte dazu führen, dass wir in einer neuen Konfrontation oder einer neuen bipolaren Konfrontation zwischen dem globalen Westen und China mit wenigen anderen Alliierten den Weg bereiten.
Herr Stürmer, wie sehen Sie das und dann Frau Thier?
Also Bündnisse können auch daran scheitern, dass sie zu viel umfassen. Das nennt man dann Imperial Overstretch, imperiale Überdehnung. Die NATO ist ein Bündnis anderen Typs als das, was man eventuell in Richtung Pazifik sich vorstellen kann. Das Besondere an der NATO ist ja die gemeinsamen Übungen, die gemeinsame Rüstung, die gemeinsame strategische Führungsstruktur. Alles das ist außerordentlich schwer vorstellbar für die pazifische Region. Das wird zurzeit in einem sehr breiten Sinne von den Amerikanern Richtung Neuseeland, Australien geübt. Dazu gehört unter anderem das Echelon-System, das System der Five Eyes, der militärischen und umfassenden Intelligence, also Informationsgewinnung. Die tun das, was bisher sinnvoll ist. Aber darüber hinaus muss man sehr vorsichtig sein. Und die NATO ist anders strukturiert. Sie ist in der Tat ein integriertes Bündnis. Man kann ja auch Allianzen haben, die koordiniert sind. Und das ist wahrscheinlich die bescheidenere und realistischere Form, in der man darüber nachdenken kann. Die NATO sozusagen global und natürlich dann auch in den erdnahen Weltraum und von mir aus auch bis zur Rückseite des Mondes, das sind Dinge, die sind nicht realistisch. Man muss auch sehen, dass da manches ist, was man auf lange Zeit noch nur den Amerikanern überlassen kann und zumuten kann an technologischer und wirtschaftlicher und finanzieller Anstrengung.
Und die französische Sicht darauf, Frau Thier?
Ja, ich bin auch der Meinung, dass man mit solchen Vorschlägen sehr vorsichtig sein sollte. Und Bündnisse müssen natürlich auch handlungsfähig bleiben können. Und wie das gerade schon gesagt worden ist, innerhalb der NATO ist ja die Interoperabilität gesichert. Und da sollte man vielleicht das Ganze nicht so weit ausdehnen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Wir diskutieren anlässlich des 70-jährigen Bestehens des transatlantischen Bündnisses über das Thema die NATO, Wächterin der liberalen Weltordnung, Fragezeichen. Unsere Gäste sind die französische Parlamentsabgeordnete Sabine Thier, die Sie gerade hörten, der Politikwissenschaftler Tobias Bunde, der uns aus Washington zugeschaltet ist, und der Historiker Professor Michael Stürmer. Wir haben jetzt einiges ausgetauscht an Einschätzungen über Bedrohung für das Bündnis von außerhalb, sei es Russland, zuletzt China. Wie sieht es denn aus mit den Bedrohungen von innen? Denn es gibt Stimmen, die sagen, die größte Gefahr für den Bestand dieses Verteidigungsbündnisses ist die Bedrohung von innen, die Uneinigkeit von innen.
Das ist eine in der Tat sehr ernste Sache. Das kommt jetzt mehr und mehr in Amerika zum Ausdruck. In den letzten Tagen hatte das Wall Street Journal einen Artikel von einem sehr beachtlichen Historiker und Politologen namens Walter Russell Mead, der sagte, die NATO wird nicht von Trump zerstört, sondern sie wird von innen, von den Europäern zerstört. Und er hat namentlich the Federal Republic of Germany genannt, also Deutschland. Natürlich ist das überspitzt und simplifiziert, aber man soll das ernst nehmen. Es geht nicht darum, dass Deutschland aus Armut seinen Rüstungsbeitrag nicht bezahlt, sondern aus viel tieferen Motiven. Man muss vorwerfen der deutschen Politik, dass sie es sich sehr bequem gemacht hat in der Phase nach dem Kalten Krieg, davon natürlich maximal profitiert hat und jetzt im Grunde die Sache nicht korrigieren will. Aber das gefährdet nun in der Tat den Bestand der NATO. Und es kann nicht sein, dass das Land, das durch die NATO-Gründung ja überhaupt erst wieder in den Club aufgenommen wurde, der gesitteten Völker vor 70 Jahren, dass das Land sozusagen in Europa am stärksten die moralische und auch faktische Demontage des Bündnisses willentlich und unwillentlich betreibt.
Wenn man sie da beim Wort nimmt, dann scheint es so, als ob damit angedeutet wird, dass die größte innere Gefahr für die NATO tatsächlich der Partner Deutschland ist, der nicht genug in der NATO oder für die NATO tut. Wie sehen die anderen das hier in dieser Runde?
So ganz extrem würde ich das jetzt auch wieder nicht sehen, aber man würde sich doch von deutscher Seite mehr Verteidigungsanstrengungen wünschen, mehr Teilnahme am Verteidigungsbudget. Frankreich hat sich das Ziel gesetzt, auf 2% bis 2025 zu erhöhen. Unser mehrjähriger Finanzrahmen von 2019 bis 2025 sieht 295 Milliarden Euro vor für Verteidigungsausgaben. Und man würde sich dann doch wünschen, dass Deutschland auch in diese Richtung geht.
Das beschränkt sich sehr stark auf das Finanzielle. Man wirft Deutschland ja auch vor, Herr Bunde vielleicht dazu, wenn Sie mögen, dass es Deutschland einfach an Visionen fehlt, wohin man mit dieser NATO will, was man gemeinsam machen will. Dass es also eigentlich hauptsächlich seinen Widerwillen, seinen kollektiven, geschichtlich begründeten Widerwillen gegen militärische Mittel einbringt und natürlich seinen unbedingten Willen zu multilateralen Sicherheitsstrukturen, aber ansonsten nicht viel Vorwärtsweisendes zu bieten hat.
Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren immer häufiger gehört haben. Ich glaube, das stimmt allgemein für die Geschichte der NATO gar nicht unbedingt. Also es ist sehr oft der Fall gewesen, dass deutsche Politiker viele wichtige wegweisende Initiativen innerhalb der NATO gestartet haben. Man kann dann an Helmut Schmidt Ende der 70er Jahre denken, den NATO-Doppelbeschluss, aber auch die führende Rolle, die Deutschland bei der NATO-Osterweiterung eingenommen hat. In den letzten Jahren ist es aber tatsächlich so ein bisschen gewesen, dass sich viele außerhalb Deutschlands fragen, was ist eigentlich das, was Deutschland von der NATO will? 2013 vor der Krim-Annexion gab es in den USA einige Publikationen, die sich vor allem mit Deutschland befasst haben. Da hat man von Deutschland als NATO's Lost Nation, also der verlorenen Nation in der NATO gesprochen oder sogar dem strategischen schwarzen Loch innerhalb der Allianz. Das war natürlich ein bisschen harsch und das hat sich gewissermaßen ein bisschen verändert in den letzten Jahren, nachdem Deutschland auch, das war ja eine durchaus weitreichende Entscheidung, zum ersten Mal auch Führungsverantwortung bei der sogenannten verstärkten Vorwärtspräsenz in den baltischen Staaten übernommen hat. Das war etwas, was man den Deutschen vorher nicht zugetraut hätte. Jetzt ist natürlich der Schwerpunkt auf der Frage der Verteidigungsausgaben. Wir haben das jetzt in den vergangenen Tagen wieder gehört. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was die 2% nicht erfüllt. Es gibt viele andere Staaten in Europa, die weit weg sind.
Es sind nur vier Staaten, genau, die das überhaupt erfüllen. Zurzeit 5, 6, die auf dem Weg sind insgesamt.
Genau. Aber Deutschland hat sich quasi zum Lieblingsziel der Trump-Regierung gemacht, indem man auch sich besonders widerwillig zeigt. Und ich glaube, gerade die Problematik, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass man also zuerst als letztes Land überhaupt seinen Plan für die Verteidigungsausgaben in den nächsten Jahren bei der NATO eingereicht hat, dann nur wenige Wochen später schon wieder zurückgerudert ist und gesagt, ach naja, das machen wir eigentlich gar nicht. Dann noch eingedenk der Tatsache, dass wir schon gesagt haben, na, wir schaffen nur 1,5% bis 2024 und nicht 2%. Das ist alles, was in den USA ganz, ganz schlecht ankommt. Da hat man tatsächlich das Gefühl, dass die Deutschen es mit der Allianz nicht ernst meinen. Und das ist tatsächlich ein Ausdruck, wie ich sagen würde, von strategischer Sorglosigkeit. Denn wie Herr Stürmer ganz richtig gesagt hat, wenn uns die NATO wegbricht, dann werden wir in Deutschland ganz besonders darunter leiden. Denn machen wir uns nichts vor, wenn die NATO nicht mehr existiert, sind 2% tatsächlich ein lächerlicher Betrag. Dann reden wir über deutlich mehr, um einen ähnlichen Sicherheitsstandard sicherstellen zu können.
Gefragt in die Runde, ist Deutschland zu unterstellen, dass sich der Gigant, was Wirtschaftliches angeht, vielleicht auch was Diplomatisches angeht, sogenannte Softpower angeht, eigentlich als militärischer Zwerg, der er ist, ganz wohl fühlt?
Ja, aber das beruht natürlich auf weitgehender Unkenntnis der Veränderung der Welt in den letzten 10 Jahren. Die Welt ist keineswegs ein sicherer Platz geworden. Im Gegenteil, das Netzwerk und die Struktur an Rüstungskontrolle und Kooperation und auch Verständnis hat stark gelitten innerhalb des Bündnisses, aber natürlich noch viel mehr und viel gefährlicher außerhalb des Bündnisses, also gegenüber beispielsweise Russland.
Ja, ich denke, Deutschland muss auf jeden Fall mehr Verantwortung nehmen, aber vielleicht auch Europa als Ganzes. Ich habe immer wieder auch Europa im Blick und nicht nur das deutsche Verhältnis zur NATO. Wir sind ja doch immer noch eine Wirtschaftsmacht in Europa, aber im Grunde sind wir ein politischer Zwerg. Wir nehmen diese Wirtschaftsmacht gar nicht genug wahr. Wir können natürlich ohne die NATO nicht auskommen, aber wir müssen uns doch trotzdem überlegen, wie können wir in gewisser Weise unsere eigene Verteidigung wenigstens in gewissen Rahmen sichern. Ich meine, um die NATO kommen wir auf keinen Fall herum. Da sind wir uns ja auch alle einig. Wir sagen ja ganz deutlich, dass wir unsere Verantwortung in diesem nordatlantischen Bündnis auch übernehmen. Aber wir müssen trotzdem, wenn wir von europäischer Souveränität, Unabhängigkeit sprechen, da doch ganz besonders versuchen, weiter voranzukommen und vor allen Dingen, indem wir auch vielleicht die deutsch-französischen Beziehungen, wenn man denen eine andere Qualität gibt.
Ich fand es ja ganz interessant, als ich nach den möglichen Gefahren aus dem Inneren der NATO für das Bündnis sprach, fiel als erstes Deutschland. Man hätte natürlich auch was anderes nennen können, was gemeinhin öfter genannt wird in dem Zusammenhang, nämlich die illiberalen Regierungen und die illiberalen Demokratien, die zunehmen innerhalb des Bündnisses. Wenn man das, was wir als Überschrift zu dieser Diskussion fragen, ernst nimmt, nämlich ist die NATO Wächterin der liberalen Weltordnung, und dann sieht, dass in mehreren Regierungen, fast ein Dutzend mittlerweile, in NATO-Staaten Kräfte beteiligt sind, die alles Mögliche sind, aber keine Gralshüter liberaler Demokratien. Beunruhigt Sie das nicht?
Doch sehr. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte langfristige Gefahr für die NATO. Wenn man sich anschaut, welche materiellen Fähigkeiten die NATO zumindest theoretisch nutzen könnte, dann gibt es eigentlich keinen Herausforderer, der es langfristig irgendwie mit der NATO aufnehmen könnte. Also nach wie vor sind die NATO-Staaten sowohl was die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber auch die militärische Leistungsfähigkeit angeht, unbestritten ganz vorne. Allerdings ist die Frage, ob das, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, also die Grundlage der NATO, das gemeinsame Verständnis, ein Bündnis von liberalen Demokratien zu sein, langfristig halten wird. Die NATO ist sicherlich kein ganz normales Bündnis, sondern eben eines, was besonders davon profitiert hat, dass es interne Konfliktlösungsmechanismen entwickelt hat, dass Demokratien immer wieder in der Lage waren, aufeinander zuzugehen. Selbst in den schlimmsten Streitfällen konnte man sich immer darauf zurückziehen, dass man diese gemeinsame Wertebasis hat. Dafür gibt es ganz viele Beispiele auch aus der politikwissenschaftlichen Forschung, wo man zeigen kann, dass es immer wieder geholfen hat, Streitfälle beizulegen und gemeinsam etwas Neues zu entwickeln. Jetzt sieht man in der Türkei, natürlich auch in Ungarn, Polen und so weiter, einen neuen Typus, der genau diese Grundwerte in Frage stellt. Und man merkt auch schon, dass diese Alliierten durchaus schwierige Alliierte sind. Ein weiterer Trend, der dazukommt, ist, dass es in diesen Systemen zu einer starken Personalisierung kommt. Kann man unter anderem daran sehen, wie schwierig das Verhältnis jetzt auch zwischen der Türkei und den USA ist. Wir haben gerade die großen Streitigkeiten über ein Raketenabwehrsystem, was man von Russland gekauft hat. In den USA gibt es immer mehr Debatten darüber, ob man die Türkei aus der NATO schmeißen sollte. Zumindest will man jetzt, dass sie nicht mehr an dem F-35, also dem Kampfflugzeugprogramm, teilnehmen dürfen. Also da gibt es ganz viele Dinge, die sich hochschaukeln können. Und ich glaube, das ist langfristig für die Langlebigkeit der NATO in der Tat das größte Problem.
Wahrscheinlich wäre eine wie heute sich darstellende Türkei, ein wie heute sich darstellendes Ungarn an den Kriterien für die Aufnahme in die NATO sogar gescheitert. Denn Das müssen liberale Demokratien sein, das gehört zur NATO dazu. Es gibt aber innerhalb des Bündnisses keinen Mechanismus, um dem zu begegnen. Man kann es nur aushalten.
Genau, das Problem ist allerdings auch, dass die NATO auch am Anfang durchaus einige Staaten unter ihren Mitgliedern hatte, die eben keine Demokratien waren. Die Türkei, aber auch zwischendurch auch Militärdiktaturen in Portugal und Griechenland. Das hat sich aber natürlich nach dem Kalten Krieg ganz deutlich gewandelt. Also selbst damals hat man immer gesagt, das ist eine Ausnahme aus strategischen Gründen notwendig. Wir arbeiten aber darauf hin, dass sich diese Staaten liberalisieren. Nach 1990 aber ist diese Selbstdefinition als Allianz von liberalen Demokratien wirklich das wirkmächtigste Narrativ für die NATO geworden. Gerade deswegen, glaube ich, kann man das nicht vergleichen mit den 1950er Jahren. In der Tat ist es richtig, die Kriterien wurden angewendet bei der NATO-Osterweiterung. Das hat auch dazu geführt, dass diese Staaten demokratische Kontrolle über ihre Streitkräfte erlangt haben, dass gewisse Reformen angestoßen worden sind, dann natürlich ergänzt durch die Osterweiterung der Europäischen Union. Und in der Tat, wie Sie schon sagten, wir haben eigentlich keine Mechanismen, die man anwenden könnte. Da wurde zu Beginn der NATO durchaus darüber diskutiert, ob man solche Mechanismen einführt. Aber im Unterschied zur Europäischen Union gibt es diese leider nicht.
Herr Stürmer, Sie wollten auch was dazu sagen.
Ja, Sie müssen es erahnt haben. Ich wollte nämlich jetzt so gegen Ende unserer Sendung die Frage stellen, Sie haben ja vier NATOs sozusagen unterschieden, analytisch, was völlig richtig ist. Und ich würde gerne auf die fünfte und die sechste NATO eingehen und ein paar Dinge nennen, auf die wir uns einzustellen haben. Und die ganze Diskussion um ein bisschen mehr, 0,1% mehr oder weniger Verteidigungsbudget ziemlich an den Rand schieben. Wir haben es von der russischen Seite aus zu tun mit hybrider Kriegführung. Was dabei eine große Rolle spielt, ist natürlich digital. Das zivile Leben bei uns ist ja bis in die letzten Winkel noch inzwischen dabei, digitalisiert zu werden. Das gilt natürlich für Krieg und Frieden, für die ganze Dual-Use-Technologie. Artificial Intelligence, eine faszinierende Idee, aber das muss nicht der Weg in den Himmel sein, das kann auch der Weg in die Hölle sein, speziell im militärischen Bereich. Artificial Intelligence, erdnaher Weltraum. Das sind die Dimensionen, in denen sich heute schon die Diskussion, die Forschung abspielt und morgen die Realität.
Und dann wäre NATO 5 oder 6 so eine Art lockere Analyseplattform zum Informationsaustausch für etwaige Bedrohungen wie die genannten?
Das ist sozusagen eine ganz andere Welt. Und wenn Sie nur die Revolution unserer zivilen täglichen Umgangsformen, wenn Sie die sehen und versuchen, dies nun wiederzuspiegeln im Militärischen, dann bekommen Sie eine Revolution an militärischen Dingen, wie wir sie vielleicht in den 90er Jahren geahnt haben, aber niemals realistisch umgesetzt haben. Aber das kommt jetzt.
Ich glaube, in der Tat bewegt sich die NATO in schwierige Gewässer. Auf der einen Seite steht Russland vor der Tür. Und langfristig gibt es die Herausforderung Chinas, die Frage, wie geht es mit der transatlantischen Partnerschaft weiter. Dinge, bei denen wir erst angefangen haben, uns wirkliche Gedanken darüber zu machen. Gerade aus der deutschen Perspektive sollten wir uns viel stärker damit beschäftigen, was die NATO eigentlich für uns tut und was wir auch selber als Verantwortung haben, um sie langfristig richtig aufzustellen. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass eigentlich alle grundlegenden Prämissen, auf denen deutsche Außenpolitik aufgebaut hat, nach und nach erodieren. Wir haben immer geglaubt, dass die USA weiterhin eine europäische Macht bleiben werden. Das steht heute in Frage. Wir haben gedacht, dass die europäische Integration nur eine Richtung kennt, hin zu einer immer engeren Union. Wir haben auch geglaubt, dass die liberale Demokratie sich weltweit durchsetzen wird. Auch das sieht heute anders aus. Wir haben geglaubt, dass die wirtschaftliche Integration, der Freihandel so weitergeht. Von all diesen Dingen hat besonders die Bundesrepublik Deutschland profitiert. Und ich glaube, all diese Dinge stehen heute zunehmend zur Disposition. Das bedeutet auch für uns, dass wir viel, viel stärker darüber nachdenken müssen, was das für eine Neuaufstellung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bedeutet.
Frau Thuyer, da könnte man natürlich auch sagen, wenn man das im Hinterkopf hat, wenn man weiß, dass sich die NATO in Richtung NATO 5 und oder NATO 6 entwickeln muss, dass das große Problem, diesen Zusammenhalt weiter leben zu können, vielleicht gar nicht darin besteht, dass man nicht mehr nur liberale Demokratien in diesem Bündnis hat, sondern vielmehr das große Problem ist, dass man zu einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse kommt, dass man ähnlich stark das empfindet, was Herr Stürmer aufgezählt hat, aber eben weiter auch wahrnimmt, dass einige Mitgliedsländer Russland als die größte Bedrohung empfinden, dass der Terror natürlich eine reale Bedrohung ist. Glauben Sie, dass das sozusagen eine Klammer sein kann, dass man sich auf eine gemeinsame Bedrohungsanalyse einigen kann?
Einmal möchte ich noch dazu fügen, ich sehe genauso das Risiko der illiberalen Demokratien, die wirklich in diesem Zusammenhang großes Problem darstellen. Denn wenn man von Interoperabilität spricht, dann spricht man ja auch von Vertrauen. Interoperabilität ist nur möglich, wenn wir uns gegenseitiges Vertrauen schenken eben. Und gerade im Bereich auch vor den neuen Herausforderungen, vor denen wir stehen, im digitalen Bereich, eben wenn wir von Cybersecurity sprechen oder eben alles, was im erdnahen Weltraum jetzt auch stattfindet, da muss man auch eine Vertrauensbasis aufbauen. Und wie das dann geht zwischen illiberalen, liberalen Demokratien, ich glaube, das wird noch sehr schwierig werden. Aber ich glaube, vielleicht die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, dass wir zu einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse finden. Aber das bedeutet dann auch wieder verstärkte Zusammenarbeit, aber verstärkte Zusammenarbeit eben auf allen Ebenen. Und da muss ich sagen, eben müssen wir auch als Parlamentarier wahrscheinlich uns wesentlich mehr einbringen, einmal mit unseren Nachbarländern, aber vielleicht auch im Rahmen der NATO.
Und was bedeutet das dann alles für den berühmten Artikel 5? Das ist ja sozusagen der Kern des Bündnisses, dass ein Land, was angegriffen wird, den Beistand der anderen Länder bekommt. Da geht es zwar nicht ausgesprochen um Militär, es geht einfach nur darum, um Beistand. Wenn wir Konflikte wie die genannten haben, wenn wir möglicherweise vor der Situation stehen, dass liberale Demokratien illiberale Demokratien zu verteidigen hätten und das dann auch ihren Wählerinnen und Wählern zu erklären hätten, ist der Artikel 5 dann ein Stück weniger glaubwürdig?
Ja, ich glaube, das wird dann furchtbar schwierig zu vermitteln sein, unseren Mitbürgern.
Was meinen Sie, Herr Stürmer, und dann Herr Bunde?
Also Artikel 5 ist der problematischste und wichtigste Teil des Ganzen. Keine Beistandsgarantie, es ist ein Beistandsversprechen, dass jedes Land nach eigenen Maßstäben und Interessen und Fähigkeiten ausfüllen kann. Am besten würde man das dreimal wiederholen, weil in den Ministerien in Berlin da manche Unklarheiten bestehen und auch beim allgemeinen Publikum. Artikel 5, das Allerwichtigste ist dafür Vertrauen, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit. Wenn es daran fehlt, simple Sache, damit fängt es an. Berechenbarkeit, Information, Austausch von Informationen, Kenntnis des anderen, kulturelle Kenntnis des anderen. Wenn es daran fehlt, dann ist Artikel 5 beschriebenes Papier.
Und Vertrauen ist natürlich ein scheues Reh, hätte ich beinahe gesagt. Und man könnte schon das Gefühl haben, dass es um Vertrauen gegenüber Washington, aber auch von Washington gegenüber den NATO-Partnern jenseits des Atlantiks, gegenüber Ankara, dass da einfach alles Mögliche gerade an Gefühlen hin und her schwingt. Aber Vertrauen?
Ja, in der Tat. Und ich glaube, wir haben eine neue Umfrage gerade vor ein paar Tagen gesehen, wo gefragt wurde in verschiedenen europäischen Ländern, aber auch in den USA, welche Länder die Bevölkerung denn zu verteidigen bereit wäre. Interessantes Ergebnis. In den USA war man bereit, alle NATO-Partner zu verteidigen. In Deutschland gab es aber ein paar Felder, die eben nicht dazu gehörten, unter anderem die Türkei, aber auch die USA. Das ist natürlich schon ein drastisches Ergebnis. Also die Deutschen glauben zwar, die NATO ist irgendwie wichtig, aber selbst sind sie nicht dazu bereit, die USA zu verteidigen. Das ist auch natürlich ein verheerendes Signal nach außen. In den USA gibt es aber natürlich auch ähnliche Debatten hinsichtlich der Türkei. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Hier gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, ja, also wir sind ja durchaus bereit, die Europäer zu verteidigen, solange das wenigstens auch Demokratien sind, auch wenn sie nicht immer alle Beiträge im militärischen Bereich liefern. Aber sollen wir wirklich auch solche Staaten verteidigen, die noch nicht mal unsere Werte teilen? Also das ist schon eine Debatte, die nicht unerheblich ist. Und Artikel 5 ist kein Automatismus, sondern das erfordert eine politische Entscheidung, diese dann auch umzusetzen. Das ist aber auch gerade das Problem bei Donald Trump. Das ist die Problematik, die wir gegenwärtig haben. Der Kongress hat sich sehr stark hinter die NATO gestellt in den letzten Wochen und Monaten, hat unter anderem eine neue Resolution abgegeben, dass Donald Trump nicht aus der NATO einfach austreten kann ohne Zustimmung des Kongresses. Das ist aber im Zweifel auch Makulatur, denn er ist immer noch der Commander-in-Chief und sollte er in einem Verteidigungsfall tatsächlich entscheiden, erstmal die USA-Truppen nicht in Bewegung zu setzen, dann wäre die NATO auch erledigt. Muss er gar nicht austreten.
Die türkische Bevölkerung übrigens sieht die USA als größere Bedrohung an als Russland oder China. So viel zum Thema, wie wird das in der Bevölkerung gesehen. Wenn das aber alles so ist, dann ist es um das Vertrauen die Grundlage, dass dieses Bündnis funktionieren kann, dass man füreinander einsteht, dass man die Werte teilt, doch nicht nur gefährdet, sondern am Verschwinden.
Na, so weit darf man nicht gehen. Wir haben nicht allesamt den Verstand verloren. Und auch wenn
aber das Vertrauen.
Das Vertrauen, ja, ist vermindert. Aber es gibt natürlich die Interessen der Staaten und die laufen ja in vielem, sind nicht immer koordiniert und sind nicht immer identisch. Wir haben es heute sehr viel mehr als früher mit Großmachtpolitik zu tun, die nicht sehr stark kontrolliert wird durch Werte. Die Wertebetonung lag am Anfang der NATO, obwohl damals, das ist ja auch gesagt worden von Herrn Bunde, obwohl damals der eine oder andere Staat dabei war, der mit den Werten sozusagen nicht versetzt worden wäre in die nächste Klasse. Wir haben es heute viel mehr zu tun mit Großmachtkonflikten. Und mindere Mächte ordnen sich da irgendwie ein, ordnen ihre Interessen dazu. Es bleibt letzten Endes so, dass Amerika Interesse haben muss an der Aufrechterhaltung dieses atlantischen Verteidigungsbogens und dass die Europäer wissen müssen, auch die Deutschen wissen müssen, dass ohne Amerika es eben überhaupt nicht geht.
Frau Thiel, der russische Präsident hat mit einiger zarter Ironie dem Bündnis zum 70. Geburtstag gratuliert und ihm innere Ruhe gewünscht. Kann man mal davon ausgehen, dass sein Interesse ist, dass es keine innere Ruhe gibt, weil das natürlich das Bündnis entsprechend schwächen würde. Wie sieht man das in Paris? Wie sehen Sie es, was die Frage nach Vertrauen, nach innerer Geschlossenheit, nach Interessenausgleich im Bündnis angeht?
Ja, Vertrauen muss man immer wieder neu gewinnen, muss man immer wieder neu aufbauen. Aber ich meine, wir stehen ja nach 70 Jahren nicht vor nichts, sondern wir haben gemeinsame Befehlsstrukturen, wir haben gemeinsame Interventionen gehabt und so. Das ist ja vorhin auch alles unterstrichen worden und das fällt ja jetzt nicht plötzlich alles weg. Man muss das natürlich nur immer wieder neu gewinnen und man muss natürlich aufpassen, wie die anderen darauf auch reagieren. Denn ich meine, es gibt ja auch diesen Satz, mir fällt es jetzt auf Deutsch nicht ein, diviser pour mieux régner, also teilen um besser regieren zu können. Teilen und herrschen. Und ich denke, das kann man so manchem vielleicht unterstellen. Viele haben ja ein wirkliches Interesse daran, dass eventuell die NATO zerfällt oder dass die Europäische Union zerfällt. Und darauf müssen wir eben immer wieder achten und immer wieder darauf hinarbeiten, dass das Vertrauen unter uns aufgebaut wird, auch unter Deutschen und Franzosen, wo es trotz aller Freundschaft, trotz aller Freundschaftsbezeugungen dann doch auch wieder Differenzen gibt, die man eben auch abarbeiten muss.
Damit sind wir so gut wie am Ende unserer Diskussion. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch von jedem von Ihnen wissen, werden wir den 100. Geburtstag der NATO begehen können?
Oh, ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir, keine Zauberkugel, aber ich hoffe, dass wir den 100. Geburtstag begehen können, weil wir einfach komplementär tätig sein müssen zwischen Europäischer Union, zwischen NATO. Wir brauchen die NATO, wir brauchen aber auch ganz verstärkt die Europäische Union in diesem Zusammenhang und ich hoffe, dass wir eben weiterhin auch eine Werte- und Interessensgemeinschaft sein können. Aber dafür muss man arbeiten. Das fällt einem nicht in den Schoß.
Herr Stürmer.
Ganz einfach, wie die alten Kirchenväter es sagten, so Gott will und wir leben.
Herr Bunde.
Ich glaube schon, dass wir den 100. Geburtstag auch noch feiern werden, aber dafür ist noch einiges zu tun und wahrscheinlich ist jetzt die Zeit, in die Zukunft der NATO zu investieren, um sie auch für die nächsten 30 Jahre fit zu machen.
Und damit geht der Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zu Ende. Unser Thema war heute die NATO, Wächterin der liberalen Weltordnung, Fragezeichen. Es diskutierten die französische Parlamentsabgeordnete Sabine Thiel, der Politikwissenschaftler Tobias Bunde und der Historiker Professor Michael Stürmer. Ihnen vielen Dank und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank für Ihr Interesse.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt.
und in der DLF Audiothek.
Im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt gleich weiter mit der Sendung aus der jüdischen Welt. Unter anderem wird ein bemerkenswerter Sammler vorgestellt, ein Shoah-Überlebender, der Antisemitisches sammelt. Bücher, Postkarten, Plakate aus Deutschland und aus ganz Europa.